des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, zum Abschluss der Allianz Gebetswoche hier in der obersten Stadtkirche. Mit dem Thema mit Geist und Mut, heute die Verheißung festhalten. Mit Geist und Mut. Kennen Sie Menschen in Ihrem Leben, die Ihnen etwas Gutes wünschen und deren Sehnsucht und deren Verlangen ist, dass es Ihnen gut geht? Kennen Sie solche Menschen? Wer solche Menschen kennt, die es gut mit einem meinen, denen tut das gut. Gott hat große Verheißungen hineingelegt in unser Leben und er möchte, dass es uns gut geht und wir mit seinen Verheißungen leben. Ich wünsche uns, dass dieser Nachmittag dazu beiträgt, dass wir aus Gottes Perspektive leben, aus seinen Verheißungen. Ob wir jung oder alt sind, das wird heute noch mal Thema sein. Die meisten sind ja mit der Allianz auch alt geworden. Vielleicht sind sie mit der Allianz innerlich auch jung geblieben. Das wäre doch vielen zu hoffen. Wir haben jedenfalls einen Gottesdienst, der gestaltet ist von dem Bläserchor unter Leitung von Stefan Bäumers aus Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden. Die haben schon das Vorspiel gehabt. Der Gospelchor mit Herrn Richter hat gestern schon den ganzen Tag hier geübt, hat die Kirche schon genutzt in der Weite und der Höhe und wird er auch seinen Beitrag leisten. Vielen Dank. Wir werden hören auf die Predigt von Eckhard Vetter, der wahrscheinlich den weitesten Weg hatte, heute von Mühlheim an der Ruhr gekommen ist. Und wir werden miteinander Gott loben und ihn ehren. Lassen Sie uns das tun, indem wir gemeinsam das erste Lied miteinander singen. 66, Jesus ist kommen. Die vier Strophen, 66, 1 bis 4. Und diese Ansage muss man auch immer irgendwann loswerden. Es gibt eine Kollekte, eine Sammlung für die Aufgaben der Evangelischen Allianz, für die vielfältigen Aufgaben hier vor Ort und darüber hinaus. Da gibt es auch viele Informationen in diesem Heft, in dem Allianzheft 1. Es gibt eigentlich im Gottesdienst kaum einen idealen Ort für eine Kollekte. Irgendwie stört das immer und doch gehört es dazu. Wir haben es noch nicht so gelernt wie die Afrikaner, dass die da so einen Kollektentanz rausmachen. Das werden wir heute auch nicht proben. Aber nach der Predigt werden wir die Kollekte einsammeln. Ich habe gerade scherzhaft gesagt, entweder Sie waren dankbar über die Predigt, dann können Sie was reinlegen aus Dankbarkeit. Oder Sie waren nicht so zufrieden damit, dann können Sie sagen, ich lege umso mehr rein, dann werden wir nächstes Mal einen teuren Referenten einladen. Das ist doch wohl Ansporn genug, oder? Aber jetzt lassen Sie uns singen, Jesus ist kommen, bevor ich noch mehr Blödsinn erzähle hier.
Thank you. Gebetswoche findet heute ihren Abschluss und wir wollen miteinander beten jetzt einen Psalm, den wir im Wechsel beten unter der Nummer 733 im Gesangbuch. 733, der Psalm 71. Ein Psalm, in dem zum Ausdruck kommt, dass Gott uns durch unsere Lebensalter hindurch nah ist, uns begleitet und uns, ob wir jung sind oder auch schon alt sind, eben nicht verlassen wird. Wir beten den Psalm im Wechsel. Ich schlage vor, im Wechsel der Seiten. Ich würde diese Seite hier, die Flügelseite, bitten, mit mir zu beginnen und die Bläser und hier die von mir aus gesehen linke Seite dann jeweils die eingerückten Zeilen laut mitzusprechen. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zuschanden werden. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Guter himmlischer Vater, und so sind wir gemeinsam heute Nachmittag hier, weil wir uns eins machen in dem Anliegen, zu dir zu kommen im Gebet, weil wir hören wollen auf dein Wort, weil wir dir die Ehre geben wollen als deine Kinder. Danke, dass wir als Junge und Alte, als Traurige und Fröhliche, als Menschen mit unterschiedlichen Gemeindehintergründen hier zusammen sein dürfen. Du lädst uns jetzt ein, du bist hier mitten unter uns. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.
Wir möchten gerne, wir reimen sie, wir machen das mal, gemischte Reihe. Wir möchten gerne den Referenten, den Prediger dieses Allianzgottesdienstes vorstellen. Eckhard Vetter aus Mülheim, das habe ich schon gesagt. Bruder Vetter, ich wüsste gerne mal etwas zu Ihrer Person, wie lange Sie schon in der Gemeinde sind. Und warum eine Gemeinde nach dem Ort genannt wird, der eben auch diese Mülheimer Verband heißt ja, kommt ja von Mülheim, das ist ja eine besondere Gemeindeform, das würde mich interessieren. Aber erstmal das Persönliche.
Ja, ich bin seit 20 Jahren schon in Mülheim an der Ruhr. Eigentlich komme ich aus dem Norden. Manche Leute sagen, das hört man mir auch an und das hätte ich nicht so ganz verloren. Aber jetzt sind wir schon seit 20 Jahren im Ruhrgebiet und fühlen uns sehr wohl da, sind sehr gerne da, sind also längst angekommen. Das ist das eine. Ja, Mülheimer Verband und die Gemeinde, in der ich bin, in Mülheim an der Ruhr, das hat die Bewandtnis, dass es vor etwas mehr als 100 Jahren sowas wie eine lokale Erweckung in Mülheim an der Ruhr gab. Damals inspiriert durch zwei Pastoren, Pfarrer der evangelischen Kirche. Einer ist vielleicht vom Namen bekannt, Ernst Modersohn. Der hat dann übrigens auch lange das Allianzhaus in Bad Blankenburg geleitet. Und unter deren Inspiration hat es so eine erweckliche Zeit für ein paar Monate im Sommer 1905 gegeben. Daraus ist eine Gemeinschaft entstanden, die wollte nie eine Freikirche sein, die wollte eigentlich nur Gemeinschaft in der Landeskirche sein. Einige von Ihnen werden vielleicht in solchen Gemeinschaften auch sein. Das ist damals alles recht groß gewesen, ein paar hundert Leute, große Geschichte. So jetzt so ein long story, very short, das geht uns nicht länger, oder ich könnte da sehr lange darüber erzählen. Es ist dann so gekommen, dass im Rahmen des Aufbruchs der Pfingstbewegung, das zu Spannungen und Schwierigkeiten kam, dann ist diese Gemeinschaft Mülheim an der Ruhr mutiert über Jahre, Jahrzehnte hin zu einer Freikirche, der dann eben einige andere Gemeinden noch angehört. Und so gibt es einen Mülheimer Verband in Mülheim an der Ruhr. Aber eigentlich ist es eine Ortsgemeinde wie alle anderen auch heute. So, das war die Kurzform.
Ich knüpfe doch noch mal ein bisschen so nach dem Persönlichen an und bei der Familie an. Es gibt ein schönes kleines grünes Büchlein, wo verschiedene Personen gefragt wurden, schreibt doch mal was zur Jahreslosung in diesem Jahr 2014. Da sind auch Sie gefragt worden und haben etwas geschrieben und haben so Ihre Mutter sich rausgepickt und haben beschrieben, ja, was Ihnen zur Jahreslosung und Ihrer Mutter eingefallen ist. Und es klingt sehr aus diesen Zeilen, dass offenbar Ihre Mutter auch eine Person ist, die Ihnen sehr viel vermittelt hat, vielleicht an Stellen vorbildmäßig. Vielleicht können Sie so irgendwo etwas sagen, wo Sie einfach dankbar sind, das vorgelebt bekommen zu haben, oder wo Sie so sagen, ja, da habe ich etwas davon erlebt, was es heißt, auch an Gottes Verheißung festhalten zu können.
Ja, wir haben als Familie die letzten 15 Lebensjahre meiner Mutter, muss man gerade nachrechnen, der 15 Lebensjahre meiner Mutter als Mehrgenerationenhaus, als Dreigenerationenhaus gelebt. Am Anfang war mein Vater auch noch mit dabei, die kam auch aus dem Norden, der ist dann aber 1997 verstorben, meine Mutter ist 2009 verstorben. Wir sind eine relativ große Familie, wir haben 6 Kinder und das heißt, meine Mutter war sehr auf der einen Seite familienintegriert, hat ganz viel für uns gemacht als Großfamilie, weil sie bis zum letzten Atemzug im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich gesund war. Die ist beim Seniorenkreis unserer Gemeinde tot umgefallen. Also sie ist noch zu Fuß hingegangen, das muss man sich ja so klar machen. Und sie war 92. Es war also eine bemerkenswerte Frau in vieler Hinsicht. Sie hat sich sehr aus unserem Familienleben rausgehalten. Das ist ja immer ganz interessant, wie das dann so läuft. Hat auf der anderen Seite sehr viel für uns gemacht. Unsere Kinder reden mit großer Hochachtung von ihrer Großmutter, so haben sie immer genannt. Oma war ein Unwort, Großmutter wurde sie genannt. Und ja, wir sind super dankbar, wenn meine Frau ist meine Sekretärin, wir gehen morgens zusammen aus dem Haus. Und wenn wir aus dem Haus gingen, haben wir manchmal bei geöffneter Tür so gehört, wie sie gebetet hat und alle Anliegen so mit halblauter Stimme. Und das macht was mit einem. Also da geht man irgendwie anders aus dem Haus, als wenn man sonst so die Tür ins Schloss fallen lässt. Also eine bemerkenswerte Frau, ich habe es ja auch geschrieben, sehr einfach, sehr schlicht, nichts Besonderes, aber eine bemerkenswerte Christin, würde ich sagen.
Ich wollte eigentlich fragen, warum Sie in der Evangelischen Allianz mitarbeiten. Das können Sie meinetwegen auch kurz noch sagen, aber ich stelle eine andere Frage. Wenn Sie Entspannung brauchen, in anstrengenden Zeiten, was machen Sie? Wie können Sie sich entspannen, wenn Sie anstrengende Zeiten hinter sich gehabt haben?
Also Evangelische Allianz lasse ich jetzt mal weg, ne? Entspannung oder wie? Ja, also mit der Evangelischen Allianz, das ist so eine Sache, da ich bin lokal, ich hätte fast gesagt, solange ich denken kann, in der Allianz irgendwie immer ein bisschen verdrahtet gewesen. Und wenn man solche Sachen unüberlegterweise tut, dann kommen dann manchmal auch die überregionalen Verantwortlichkeiten. Entspannen, ich komme gerade aus dem Urlaub zurück, deswegen sehe ich auch ein bisschen brauner aus als sonst. Wir haben 3 Wochen Sonne genossen in Südafrika, meine Frau und ich, das war richtig schön. Ich bin jemand, der sehr schnell, wenn die Tür ins Schloss fällt, des Autos oder was auch immer, dann ist für mich Urlaub. Also es gibt ja so Leute, die müssen erstmal eine Woche irgendwo sein und sagen so, jetzt geht für mich der Urlaub los. Nach einer Woche frage ich mich eher, Mensch, also muss mal wieder irgendwas passieren. Ich kann also sehr, sehr gut abschalten und genieße das sehr. Und ja, wir haben viele gute Freunde, mit denen man sich trifft oder wie auch immer. Aber ich bin auch jemand, der gerne reist und andere Kulturen kennenlernt und so weiter. Also Leute, die mich kennen, würden sagen, das ist so ein entspannter Typ. Wie man das macht, weiß ich eigentlich nicht.
Gut, also es ist noch manches zu sagen, das ist ja auch schön. Jetzt hören wir erstmal auf den Gospelchor und freuen uns auf die Predigt dann. Vielen Dank, Bruder Vetter, dass Sie den Dienst übernommen haben. Und jetzt hören wir den Gospelchor.
Thank you.
in der Gebetswoche, und ich weiß nicht, wer von Ihnen das ein oder andere Mal an einem Abend oder wann immer hier Veranstaltungen sind, dabei war, hat uns Kaleb begleitet. Kaleb, nicht der bekannteste Mensch des Alten Testamentes, aber ein sehr interessanter. Heute, der Predigttext steht in Josua 14 ab Vers 6. Kaleb sprach, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen, er redet zu Josua, in Kadesh Barnea. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden und der Knecht und in ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tag und sprach, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark wie an dem Tage, an da Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage, denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Von Kaleb, wie gesagt, wissen wir nicht zu viel, aber wir überlesen manchmal Angaben, die dieser Text interessanterweise enthält. Viele biblische Geschichten haben es nicht, nämlich Altersangaben ihrer Hauptakteure. Kaleb blickt zurück auf sein Leben, ein Teil seines Lebens. Er schaut zurück und sagt, damals war ich 40, heute bin ich 85. Dazwischen wird im Zeitraffer erzählt. Und schaue ich mal in die Gemeinde und sage, wer ist hier zwischen 40 und 85? Und würde mal sagen, 90% sind Zielgruppe. Vielleicht nicht ganz. Vorhin, als der Chor vorne stand, ich gestehe, habe ich so ein bisschen versucht, einen Alterscheck zu machen, weil ich wusste von diesen 40 bis 85, habe festgestellt, dass für einige das Lichtjahre entfernt ist, diese 40. Andere sind vielleicht plus minus und kratzen die Grenze, aber es wird mein Geheimnis bleiben, was an dieser Stelle für mich da nicht, naja gut, lassen wir das. Also wer zwischen 40 und 85 ist, der ist Zielgruppe des Textes. Alle, die noch drunter oder vielleicht schon drüber sind, herzlich willkommen. Der Geist Gottes wird Ihnen offensichtlich auch für Sie etwas Wichtiges lebendig machen. Zunächst mal, wer war Kaleb? Ich fasse das noch mal kurz zusammen, selbst wenn einige vielleicht die Gebetswoche sehr intensiv mitgemacht haben, andere mögen das nicht getan haben. Kaleb war ein Abgeordneter seines Stammes Juda. Mose hatte die Israeliten aus Ägypten herausgeführt, sie waren in der Wüste unterwegs, um in das gelobte Land zu kommen und mittlerweile hatten sie die Nähe Kanaans erreicht. Die Landnahme stand eigentlich unmittelbar bevor. Und Gott hatte Mose befohlen, von jedem der 12 Stämme einen Gesandten, einen Abgeordneten anzufordern. Und die 12 sollten dann gemeinsam als Kundschafter, als Spione in das unbekannte Land gehen und erste Eindrücke aus diesem Land sammeln. Und aus diesen 12 zu diesen zwölf Kundschaftern gehörte auch Kaleb und Josua. Beide kamen in das neue Land und sahen, dass es sehr fruchtbar war. Übergroße Weintrauben und wunderbare andere Früchte wuchsen dort. Aber sie trafen auch auf große und befestigte Städte und großgewachsene, übergroß, riesengroß gewachsene Menschen. Um die Fruchtbarkeit des Landes zu dokumentieren, nahmen sie nach dieser 40-tägigen Erkundungsreise eine Weintraube mit, die sie zu zweit tragen mussten, so wie andere Früchte.
Und noch im gleichen Atemzug, wie sie von Milch und Honig berichteten, erwähnten die Kundschafter auch die starken Bewohner und waren voller Angst, bis auf zwei, bis auf Kaleb und Josua. Die beiden warnten nicht vor den starken Bewohnern, sondern waren fest überzeugt, das Land einnehmen zu können, so wie Gott es Mose versprochen hatte. Aber die anderen 10 steigerten sich in eine Art Horrorszenario in ihrer Beschreibung und das Volk verfiel in ein typisches altes Verhaltensmuster. Sie fingen an zu murren, zu meckern. Sie riefen nach der vermeintlich goldenen Vergangenheit in Ägypten, wollten sich sogar Leute suchen, die sie dort wieder hin zurückführten, wohlgemerkt in die Sklaverei und nicht in ein Leben in Saus und Braus. Kaleb setzte mit Josua nochmal an, um das Volk zu ermutigen. Er lässt in diesem Text, den ich gelesen habe, das so ein wenig Revue passieren. Und er war überzeugt, dass Gott ihnen das Land geben würde, ihnen gnädig sein würde. Er warnte davor, die Angst vor den Fremden größer werden zu lassen als das Vertrauen zu Gott. Aber das Volk hörte nicht auf sie und nun griff Gott ein. Er wollte das Volk strafen, es töten und mit Mose einen neuen Anfang machen. Und Mose flehte wie so oft Gott an, noch einmal zu vergeben, damit die umliegenden Völker sehen konnten, dass Gott stärker war, sogar stärker als ein kleines, verzagtes, mutloses Völkchen in der Wüste. Und darauf ließ Gott sich ein und er vergab, allerdings mit Konsequenzen. Niemand sollte lebend das gelobte Land betreten, bis auf Kaleb und Josua. 40 Jahre sollten sie durch die Wüste ziehen, für jeden Kundschaftertag sozusagen ein Jahr, bis alle jetzt Lebenden über 20 Jahre gestorben waren, eben bis auf diese beiden, Kaleb und Josua. Kaleb war also 40, als das alles losging. Ich habe so darüber nachgedacht, wo stehe ich? Ich bin 57. Und wenn ich das statistische Lebensalter des deutschen Mannes erreiche, dann bin ich schon deutlich in meinem letzten Lebensdrittel. Einige Jahre zumindest. Das sind ja so um die 80 Jahre. Aber vielleicht bin ich auch schon viel weiter. Wer weiß das? Kaleb war 40. Er war in der Lebensmitte, als das damals geschah. Er startete sozusagen in die zweite Halbzeit seines Lebens. Wer heute 40 ist, und einige, zumindest aus dem Chor, passen so in etwa in diese Plus-Minus-Kategorie, andere hier vielleicht auch. Wer heute 40 ist, der hat so von seinem Leben und Beruf her gesehen, vielleicht geldmäßig, hausmäßig und so weiter, bei einigen auch familienmäßig, so langsam dauerhafte Verhältnisse in seinem Leben geschaffen. Man ist etabliert, hat sich einiges an Lebensstandard geschaffen, man hat sein Leben eingerichtet. Ob das bei Kaleb so war, die Bibel schweigt darüber, aber sicher. Er war einer, der nicht umsonst ausgesucht wurde als Kundschafter. Das war ein zentraler Job, den Mose dazu vergeben hatte. Und dass er ausgerechnet der Gesandte, der Spion, der Kundschafter des Stammes Juda sein sollte, man wird nicht umsonst auf ihn gekommen sein. Er war gut. Er hat Erfahrung einzubringen. Er war einer, der in seinem Leben eine ganze Menge erreicht hatte. Wer heute 40 ist, für den ist das vielleicht auch so. Und die Frage ist, war es das? Geht mein Leben jetzt so weiter für die nächsten statistisch 30, 40, 50 Jahre, was ich noch vor mir habe? Wenn man die zweite Lebenshälfte erreicht hat, und Kaleb hatte sie erreicht, als Gott ihn herausforderte, da wird heute zumindest der Hausarzt zum guten Bekannten, man besucht ihn regelmäßiger, Check-ups beginnen, vorbei die grauen Haare auszureißen, es sind zu viele. Die Haut altert, Falten werden ausgeprägter. Der Körper bekommt Problemzonen, wie wir so sagen. Und in dieser Alterskategorie trifft man vielleicht auch manchmal noch Leute, die ewige Jugend irgendwie erreichen wollen, aber beim genauen Hinsehen sieht man, das geht leider nicht. Meinem Alter, ab 57, bist du halt in dem Alter für allerlei Krankheiten, an die du vorher nie gedacht hast. Krankheiten, an denen man gegebenenfalls auch stirbt. Also die mittleren Jahre, wie immer wir sie genau eingrenzen, der Gipfel des Lebens. Kaleb schaut zurück und sagt, ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden, und ich gab ihm Bericht nach bestem Wissen. Er hatte sich Qualifikationen erworben, jetzt kam eine Herausforderung auf ihn zu. Mag sein, dass er Leute gesagt haben, Kaleb, das ist der Traumjob, mach das, die wichtigste Aufgabe für deinen Stamm. Vielleicht hat er auch Leute an der Seite gehabt, die gesagt haben, das ist ein Kamikaze-Unternehmen, wer weiß, was daraus wird. Aber Kaleb sah das irgendwo als eine geistliche Beauftragung, nahm sie an, und die Brüder, die mit ihm hinaufgezogen waren, waren verzagt, alle bis auf Josua. Ich aber, sagte, folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Ich spreche mal die plus minus 40-Jährigen unter uns an. Wie sieht's bei uns aus? Bei vielen von uns, das ist so der Klassiker bei Evangelischer Allianz, sind die Weichen des Glaubens in frühen Jahren gestellt worden. Bei manchen vielleicht in Kinderjahren, bei nicht wenigen von uns in der Jugendzeit. Und selbst wenn wir erst 40 sind, plus minus, leben wir schon eine ganze Weile als Christen. 10, 20, vielleicht 30 Jahre, gefühlt auch länger, wer weiß das. Und wie ist die geistliche Großwetterlage, ihr lieben 40 plus minus 40-Jährigen? War es das? Oder kommt noch was Besonderes von Gott? Oder habe ich mich eingerichtet, mein Leben jetzt so dahin plätschern zu lassen? Für Kaleb kam noch was richtig Besonderes. Es kam dieser Kundschafterauftrag. Und ich denke, wenn wir sein Leben anschauen, dann würde ich gerne ein paar Tipps an mich selbst, in meinem Alter, aber auch an jeden von uns in unterschiedlicher Alterskategorie weitergeben. Kaleb wurde von Gott gebraucht, weil er sich dieser neuen Aufgabe stellte. Und es lief dann anders als geplant. Aber zunächst mal möchte ich von ihm lernen, dass Menschen in der Lebensmitte geistlich lern- und wachstumsbereit sein sollten. Sich auch auf Neues von Gott her einlassen. Kaleb tat das. Er war Kundschafter und er ließ sich nicht entmutigen von dem, was er gesehen hatte, sondern er hatte die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte, im Kopf und war sich sicher, Gott würde sie in dieses Land hineinbringen, anders als seine Kollegen. Geistlich lern- und wachstumsbereit sein, auch im mittleren Lebensalter, wo man sich ansonsten in seinem Leben so langsam etabliert und eingerichtet hat, das ist ein Mann wie Paulus gewesen, der zu den Philippern einmal schreibt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Wie alt mag er gewesen sein? Vielleicht war er auch plus minus 40 in etwa zu dieser Zeit. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber weiß ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele von uns schon vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott euch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Interessanter Text, wo ein Mensch in der Lebensmitte sagt, ich bin nicht fertig. Jetzt plätschert das Leben nicht die nächsten Jahrzehnte so dahin. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach. Und Paulus war in Hingabe an Christus unterwegs. Er war einer, der mehr als alle anderen vielleicht seine Hingabe an Christus lebte. Und dennoch hatte er eine Selbstwahrnehmung, wo er sagte, Gott hat mir Weiteres zu offenbaren und zu zeigen. Ein Realist wird auch in der Lebensmitte immer seine Wachstums- und Reifebedürftigkeit sehen. Wir sind nicht fertig. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, sondern lasst uns in dem leben, sagt Paulus, was wir erreicht haben. Und Kaleb war ein Mann, der in diesem Sinne Ja sagte zu dem Auftrag Gottes, den er damals bekam. Das Zweite, was ich von ihm lerne, von Kaleb, Menschen, sicher nicht nur in dieser mittleren Lebensphase, aber da besonders, sollten höchsten Wert auf geistliche Integrität legen. Vers 8, aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Volk dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Also Kaleb schaut sich an und sagt, ich will mit ganzem Herzen bei Gott bleiben. Das, was er verheißen hat, das wird er auch durchziehen. Es kommt nicht auf meine Kraft an, nicht auf die Größe der Probleme vielleicht, sondern ich will Gott vertrauen, der alle Macht hat. Kaleb war ein Mann von geistlicher Integrität. Und Mose schwor an jenem Tage, Vers 9, und sprach, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Kaleb, ein Mann von geistlicher Integrität, der zu den Verheißungen Gottes stand. Ich habe mal einen interessanten Satz im Buche Hiob gelesen. Hiob 17, Vers 9, da steht, aber der Gerechte hält fest an seinem Weg und wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu. Der Gerechte hält fest an seinem Weg und wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu. Ein Hinweis darauf, dass geistliches Wachstum keine Frage der Zeit oder des Lebensalters ist, sondern geistliche Autorität gewinnt ein Mensch dadurch, dass er Gott vertraut. Kaleb tat das. Das Dritte, was ich von ihm lernen möchte, Menschen in welcher Lebensphase auch immer nehmen und sollten Verantwortung im Reiche Gottes wahrnehmen und sich gegen geistliche Routine wehren. Kaleb zerriss mit Mose, Aaron und Josua seine Kleider, als er sah, was das Volk vorhatte, setzte sich für Gott und für seinen Willen und seinen Willen für das Volk ein, worauf Gott in seiner Macht und Herrlichkeit erschien und drohte, das ganze Volk auszurotten und Moses Nachkommen allein das Land zu geben. Aber Kaleb war einer, der sich sozusagen einsetzte für das Volk, der nicht einfach sagte, na gut, wenn ihr wollt, dann geht's eben schief, sondern der geistliche Verantwortung wahrnahm und sich gegen jede Routine zur Wehr setzte. Und schließlich viertens, denke ich, können wir von Kaleb lernen, geistlich damit umzugehen. Und jetzt spreche ich mal die Leute an, die in die Jahre, im besten Sinne des Wortes, in die Jahre gekommen sind. Geistlich damit umzugehen, wenn Dinge nicht gemäß unserer Lebensplanung gelaufen sind. Ich kann mit 57 da durchaus die ein oder andere Geschichte erzählen, dankenswerterweise nicht nur solche Geschichten, aber sicher auch. Wie gehen wir damit um, wenn Dinge nicht unserer Lebensplanung gemäß gelaufen sind? Bei Kaleb war das so. Mit 40 stand er kurz vor dem Ziel, stattdessen folgten 40 Jahre Wüste. Und dann noch ein paar fünf Jahre von Kämpfen und allem Möglichen, sodass er nur mit 85 zurückschaute und sagte, eigentlich hätten wir vor 45 Jahren hier schon sein können, in diesem Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann kam alles anders. Und es war nicht seine Schuld. Josua und er, sie hatten darauf bestanden, dass Gott ihnen helfen würde, das Land einzunehmen. Nur das Volk, das wollte nicht. So, wie geht Kaleb mit dieser Frustrationserfahrung seines Lebens um? Er schmeißt mich hin. Er hält auch nicht den anderen ständig ihre Schuld vor, obwohl ich jetzt ein bisschen über den Text hinausgehe, aber jedenfalls lässt der Text nichts davon erkennen, sondern er hält an der Verheißung Gottes fest. Wohl wissend, dass gerade etwas ganz anderes gelaufen ist und läuft, als er sich vorgenommen hat. Aber er war offensichtlich ein Mann, der an Persönlichkeitsreife und Weisheit zugenommen hatte und damit umgehen konnte, dass gerade vor seinen Augen etwas schief ging, was 40 Jahre Wüstenwanderung bedeutet, mit allen Höhen und eher Tiefen, die das Volk in dieser Zeit und er miterlebt hat. Was ist, wenn wir vor Herausforderungen gestellt sind und Dinge anders laufen, als wir sie uns vielleicht vorgestellt haben? Paulus schreibt einmal wieder an die Korinther im 2. Korinther 1 und gibt so einen kleinen Einblick in sein Leben und sagt, was ihm alles widerfahren ist. Dass er gesteinigt wurde, dass man ihn für tot hielt. Das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet vom körperlichen Zustand. Dass er verfolgt wurde, dass alle möglichen Dinge geschehen und er hätte Gott auf die Anklagebank setzen können und sagen, warum mutest du mir solche Lebensführungen zu? Und er sagt dann, das geschah, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also Paulus ging um, ebenfalls mit diesen Führungen seines Lebens, die er sich sicher nicht ausgesucht hat. Wenn ich in diesem Gottesdienst mal so persönlich fragen darf und jeder das für sich selbst beantwortet, wie gehen Sie um mit den nicht erfüllten Lebenswünschen, mit den Dingen, wo Gott aus was für Gründen auch immer Dinge anders gemacht hat? Vielleicht kann man einem älter gewordenen Menschen ja mal die Frage stellen, was will Gott dich lehren durch den größten Mangel, den er in deinem Leben zulässt und zugelassen hat? Kaleb hätte gewusst, worauf diese Frage zielt. Eigentlich war er der gewesen, der ja kurz vor dem Ziel stand und das Volk hatte es verhindert. Also wir sollten lernen, damit umzugehen, wenn Dinge nicht gemäß der Lebensplanung laufen. Und die Antwort des Kaleb lautet, festhalten an Gottes Verheißung und an der Treue Gottes und an dem, dass er an unserer Seite ist. Und schließlich das Fünfte, was die Geschichte von Kaleb uns lehrt. Und damit sind wir in der Gegenwart dieses Textes. Kaleb ist mittlerweile 85 Jahre alt, sagt er. Und ich denke, von ihm kann man lehren, dass Senioren im Reiche Gottes grundsätzlich bereit sein sollten, sich von Gott, wie auch immer, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Kaleb ist kein gutes Beispiel für Rente mit 67. Denn er sagt in Vers 10, und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, was er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, da Mose mich aussandte. Wie meine Kräfte damals waren, so ist sie auch jetzt noch. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt noch, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tage. Max, zwischen Kaleb und manchen von uns, die in dieser Alterskategorie sind, den deutlichen Unterschied geben, dass das, was für Kaleb zutraf, für uns nicht mehr zutrifft. Dass nämlich die körperliche Stärke noch so ist wie vor 45 Jahren. Und es geht mir nun wahrlich auch nicht darum, hier so etwas wie eine ewige Jugend oder ewige Gesundheit zu propagieren, wenn man nur Treue an Gottes Wort festhält oder so etwas. Sondern es geht mir vielmehr darum, die Mentalität zu entdecken, die Kaleb auszeichnete. Er wusste, da steht noch die Erfüllung einer Verheißung aus. Und er konnte für sein Leben dankbar annehmen, dass Gott ihm Krankheit erspart hatte und dass er offensichtlich noch in der Kraft seiner Jahre in der Lage war, auch seinen Beitrag jetzt dazu zu leisten, dass Gott diese Verheißung in seinem Leben Wirklichkeit werden ließ. Aber die Mentalität dahinter ist, ich will bereit sein, Gott zu dienen auf die Weise, in der Gott mich beauftragt zu dienen. Und ich glaube, egal in welchem Alter wir sind, ob 40 oder 85, diese grundsätzliche Bereitschaft, Gott zu dienen, sicher gemäß aller körperlichen Kraft, sicher gemäß aller mentalen Kraft und so weiter und so fort, diese grundsätzliche Bereitschaft, Gott zu dienen, die ist etwas, was Kaleb auszeichnete. Ich fasse zusammen. Kaleb gehorchte Gott und vertraute ihm völlig. Darum ließ Gott ihn ins Land Kanaan kommen, denn von den Kundschaftern waren nur er und Josua sozusagen zu dem Vertrauen in Gott zu bewegen. Alle anderen hatten sich dünne gemacht. Was unterschied ihn von den anderen? Er traute Gott alles zu. Er sah zuerst auf ihn und auf seine Macht. Er war persönlich flexibel und hatte einen wachen Geist. Er war bereit, sozusagen diese nicht geplante Führung Gottes in seinem Leben letztlich anzunehmen. Er war solidarisch zu den Menschen, selbst wenn sie Fehler gemacht haben. Er maß die Größe des Problems der Landeinnahme nicht wie die anderen an seiner Kraft und sagt, das schaffe ich nicht, sondern an der Kraft Gottes und an seinen Zusagen. Und er gab auch nicht auf, als alle anderen gegen ihn waren und man sich gegen Mose und Aaron wendete und sie steinigen wollte. Mit Mose bat er Gott für das Volk. Er zerriss seine Kleider. Das war ja ein Zeichen zu tiefer geistlicher Solidarität und nahm in Kauf, dass man auch ihn mit Mose zusammen vielleicht umbringen würde. Aber selbst nach 45 Jahren, 40 Jahren davon Wüstenwanderung mit vielen Kämpfen, schreckte Kaleb nicht davor zurück, ihn Gott an die Verheißung zu erinnern und ihm um das versprochene Bergland, um Hebron, zu bitten. Kalebs Ausrichtung war die gleiche geblieben. Er traute es Gott nach wie vor zu. Gott ist größer, das war sein Lebensmotto, denke ich. Der Helfer ist größer als die Not, in der wir uns vielleicht befinden. Gott will mehr geben, darum sollten wir in die Höhe zu ihm und nicht ängstlich auf unsere Füße und unsere Kraft schauen. Und Gott hält uns dieses Beispiel des Kalebs in der Gebetswoche vor Augen, denn er will, denke ich, uns von geistlicher Müdigkeit, von schwindender Begeisterung und auch vom erlöschenden Feuer der geistlichen Leidenschaft oder gar vor Bitterkeit über Lebensführung in unserem Leben bewahren. Und Kaleb ist ein gutes geistliches Beispiel, den Weg Gottes und sein Handeln an dieser Stelle zu entdecken. Amen.
Komm, du Geist der Wahrheit, die ersten vier Strophen, 136, und sammeln die Kollekte für die Evangelische Allianz ein.
Eine Zeit noch einmal des Gebets haben, wo wir gleich dazu ermutigen, dass wir auch Einzelne noch mal aus den Bänken heraus kurz und laut und deutlich ein Gebet sprechen können, was ein Anliegen ist, vielleicht auch aus dem heraus, was wir eben in der Verkündigung gehört haben. Ich würde gerne aber diese Gebetszeit beginnen mit einer Minute, wo wir einfach still noch einmal vor Gott sind und dem noch einmal nachgehen können, was eben auch angesprochen war. Wo gibt es vielleicht so eine geistliche Müdigkeit, etwas, wo wir merken, da sind wir möglicherweise unbeweglich geworden, da stehen wir irgendwie und wünschen uns das, wie wir es von Kaleb gehört haben, auch wieder mitgenommen zu werden von Gott, auch wieder angesprochen zu werden, egal in welchem Alter du jetzt gerade bist und wir sind, dass wir das einfach Gott sagen, Gott, wir halten uns dir hin, ich halte mich dir hin, sieh mich in meiner im Moment auch geistlichen Situation an und fach dieses Feuer deines Geistes in mir wieder neu an. Rühr mich an, zeig mir, was du mir aufs Herz legst, wohin du mich berufst, dass wir das in einem stillen Gebet zunächst vor Gott bringen können. Und danach möchte ich uns ermutigen, einfach Anliegen auch des Dankes vor Gott zu bringen, des Dankes für seine Treue, für sein Durchtragen, dafür, wo wir ihn schon erfahren haben in unserem Leben. Am Ende des Gottesdienstes wird dann auch noch eine Fürbittzeit sein, aber dass in dieser Gebetszeit dieses uns hinhalten vor Gott, wie wir sind, erst einmal Raum hat und dann eine Zeit des Dankens und Lobens. Die Zeit des stillen Gebets werde ich beenden und die Gebetszeit mit den Gebeten, wo wir uns beteiligen können, wird dann Udo Schulte beenden. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du Geschichte schreibst und dass du eine Geschichte schreibst mit jedem und jeder hier von uns, dass wir längst schon kein unbeschriebenes Blatt bei dir sind. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder dort erreichst und ansprichst, wo wir gerade stehen. Und danke, dass wir dir alles hinhalten können. Ich bitte dich, da wo wir in Gefahr sind, auch geistlich abzustumpfen oder uns einzurichten, träge zu werden, dass du uns da aufwächst, wachrüttelst. Und ich danke dir, dass du das immer wieder tust, durch dein Wort, durch deinen Geist. Amen.
Danke dir für die Verheißung, die du mir geschenkt hast, auch für diese Stadt, dass du ein großes Volk in dieser Stadt hast. Ich danke dir für die jungen Menschen, die dir vertrauen und die bereit sind, Risiko einzugehen, die Zeugnis da sind, wo sie leben, die ihr Leben noch vor sich haben und auf dich hoffen und dich bitten, dass du sie führst und leitest. Ich bitte dich für die Menschen, die in die Jahre gekommen sind und danke dir für die Lebenserfahrung und dass sie die Hoffnung und die Verheißung nicht aus dem Blick verlieren. Und ich danke dir für die alten Geschwister, die über viele Jahre, oft Jahrzehnte dir nachgefolgt sind, die manches getragen und manches erlitten haben. Und ich danke dir, dass auch ihnen deine Verheißung gilt. Dir sei die Ehre, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Udo Schulte hat vorhin schon zur Kollekte gesagt, dass sie nie so richtig passen will in einen Gottesdienst. Und manchmal denke ich, das ist auch so mit den Ansagen. Die wollen auch nie so richtig in so einen Gottesdienstrahmen passen. Da geht es dann um technische Dinge, um Informationen. Das passt ja nicht so wirklich in so einen gottesdienstlichen Rahmen. Was aber passt in diesen gottesdienstlichen Rahmen, ist, dass ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte bei allen Beteiligten in diesem Gottesdienst. Lieber Bruder Vetter, ich danke Ihnen für die Predigt. Ich wünsche Ihnen für Ihren Dienst sowohl in Mülheim als auch als zweiter Vorsitzender der Evangelischen Allianz, dass Sie eben nicht nur die 40- bis 85-Jährigen im Blick haben, sondern dass Sie wirklich alle Generationen im Blick haben. Das ist für Ihre Gemeindearbeit wichtig und das ist auch für alle Arbeit in der Evangelischen Allianz wichtig, dass wir alle Generationen im Blick behalten und ein Angebot machen. Vielen Dank für Ihren Dienst. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, wo immer Sie tätig sind, ein Multiplikator für Geist und Mut durch unseren himmlischen Vater sind. Gottes Segen für Ihre Arbeit. Ich danke Udo Schulte, der gleich auch noch was zu sagen hat, und Volker Horst, dass Sie den gottesdienstlichen Rahmen gestaltet haben. Und ich danke den beiden und auch vielen anderen Pastoren und Leitenden in Kirchen und Gemeinden, dass sie immer wieder ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, wenn es darum geht, dass wir uns treffen als Christen in Iserlohn und Hema, dass wir als Evangelische Allianz einen lebhaften Kontakt haben und dass wir uns austauschen dürfen und gemeinsam eins werden vor unserem himmlischen Vater, allen Verantwortlichen, die mitgewirkt haben, auch an dieser an der Allianz-Gebetswoche in diesem Jahr. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch dem Gospelchor unter Leitung von Hans-Hermann Richter und nicht zu vergessen seine Tochter immer wieder am Flügel, Lisa, dir ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was wir ohne dich machen würden. Ihr seid beide wahrscheinlich nicht zu ersetzen. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für den Bläserchor, denn Stefan Bäumers ist da auch nicht so ohne weiteres wegzudenken. Und dir, Stefan, vielen Dank für deine Arbeit. Das macht einfach Spaß, unter solchen Dirigenten zu singen oder zu blasen. Deshalb fand ich es auch toll, dass ich das heute mal von der Stelle aus genießen durfte. Ja, jetzt habe ich noch zwei Ansagen, also wirkliche Termine hier auf meinem Kalender stehen. Das heißt, in eurem Kalender sollten die stehen. Für die Mitarbeiter der Evangelischen Allianz, wir treffen uns am Dienstag, den 28. Januar um 19 Uhr wieder im Griesenbeckhaus, ganz genau. Also herzliche Einladung für alle Mitarbeiter, für den 28.01. und für alle anderen hier. Wer möchte, dass wir uns eben nicht erst wieder im Herbst zum Allianznachmittag treffen, wir werden daran arbeiten, dass wir wieder einen Gottesdienst machen, im Museumsdorf Barendorf an Himmelfahrt. Also da, denke ich, werden schon bald irgendwelche Informationen in die Gemeinden kommen. Und da wollen wir wieder gemeinsam Open-Air-Gottesdienst feiern an Himmelfahrt im Barendorf. Dazu schon mal jetzt eine herzliche Einladung. Und jetzt hast du noch einige Ansagen, Udo.
Wir haben das ja gerade gehört zwischen den 40- und 85-Jährigen. Ich habe auch noch ein paar Zielgruppen, hier etwas Gutes weiterzugeben. Eine Zielgruppe, die mit jungen Menschen arbeiten möchte. Es gibt ja am 1. März hier in dieser Kirche beziehungsweise drüben im Lutherhaus einen Tag Jumpers Regio Seminar West. Wer sich darunter nicht vorstellen kann, ist nicht schlimm. Das kann man aber kennenlernen. Da sind solche Gruppen zusammengefasst, wie zum Beispiel die Arche in Berlin mit dem Bernd Siegelko. Der kommt auch. Das sind Leute, die missionarisch, diakonisch junge Menschen erreichen wollen. Da gibt es hier ein Treffen, Jumpers. Ich lege solche Exemplare da hinten hin. Wer daran Interesse hat, am 1. März ist das hier im Lutherhaus. Das ist die Zielgruppe derjenigen, die mit jungen Menschen was tun möchte. Dann eine Zielgruppe, die nur die Hälfte unserer Gruppe hier betrifft. Das sind die Frauen. Es gibt einen Frauentag der geistlichen Gemeindeerneuerung am 22. März. Ich darf das gerne weitergeben, obwohl ich da selber nicht so eingeladen bin, mit Elke Werner. Die ist auch ein Begriff für viele, auch im Allianzrahmen. Auch dazu gibt es Einladungen am Ausgang. Und dann trifft auch viele von uns, denn viele Christen sind auch im gesundheitlichen Bereich engagiert. Thomas, du kannst das bestätigen. Und es gibt vom 27. bis zum 29. März in Bielefeld den 4. christlichen Gesundheitskongress, zu dem ich auch gerne einlade. Für alle Menschen, die im Gesundheitsbereich aktiv sind und denen das ein Anliegen ist, als Haupt- und Ehrenamtliche zum Thema Heilen und Begleiten Zukunft gestalten. Das sind die Sachen, die ich gerne weitergeben wollte. Und ich finde immer, es gibt eine gewisse Ungerechtigkeit bei Chören. So ein Gospelchor, der bringt einen irgendwie in Wallung und am Ende klatscht man. Und beim Posaunenchor, der bringt einen auch in Wallung, aber am Ende ist man ruhig. Und ich finde, beiden gehört ein kräftiger Applaus. Weil der Thomas, der Allianzvorsitzende, ist, so gerne Musik macht, hat er nämlich gesagt, ihr sollt das leiten, weil er so gerne sowohl beim Gospelchor als auch bei den Bläsern dabei ist. Und ich finde das ganz toll, dass ihr diesen Gottesdienst den Nachmittag so mitgestaltet. Und deshalb haben wir auch ein bisschen mehr Zeit und darf der Kaffee gleich noch ein bisschen warten. Jetzt hören wir nämlich erstmal den Gospelchor noch, bevor der Gottesdienst in die Endphase und zum Abschluss kommt.
Thank you.
Im Gebet stehen wir alle noch einmal auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Nachmittag, dass wir dich feiern können in Worten, in den Liedern, in den Gebeten. Wir danken dir für das, was wir hören konnten. Und wir bitten dich für uns alle, lass uns lernbereit und wachstumsbereit bleiben. Lass uns geistlich wach und wachsam bleiben. Gestalte du unser Leben wirklich immer neu und begleite unser Leben. Wir bitten dich besonders für die, die spüren, dass da im Rückblick auf Lebensjahre mancher unerfüllte Lebenswunsch ist und mancher Mangel ist. Und wir bitten dich, dass du uns dann Antworten auf unsere Fragen gibst und dass du uns auch mit den Dingen, die wir nicht begreifen können, hältst und vertrauen lässt, dass wir uns ganz und gar dann dir überlassen können. Wir bitten dich für die Menschen, die ganz engagiert waren über viele, viele Jahre und spüren, wo ihre Grenzen sind, kräftemäßig, körperlich, dass du ihnen in deiner Liebe und Barmherzigkeit begegnest, ihnen ihren Wert deutlich machst, ihnen Freude am Leben schenkst, dennoch, auch wenn manches mühsamer wird, du bleibst unser Gott, der uns liebt, auch wenn wir älter werden. So bleibe uns nah und bleibe uns barmherzig.
Wir danken dir für die Verbundenheit als Christen weltweit und bitten für all diejenigen, die in der Verkündigung stehen, die mit Menschen sprechen in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Familie, die predigen. Und wir bitten ganz besonders für diejenigen, die dadurch Leid und Not und Verfolgung erleiden müssen. Wir bitten für unsere Geschwister hier in der Nähe und weltweit. Wir danken dir für die Verbundenheit und bitten dich, Heiliger Geist, erinnere du uns immer wieder an die Verheißungen und geh du mit uns in jeden neuen Tag, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Und so beten wir gemeinsam die Worte, die Jesus uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht mit dem Segen des dreieinigen Gottes. Und es segnet euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die Bläser geleiten uns noch, aber dazu setzen wir uns noch mal hin und hören gut zu.